Jetzt muss man feststellen, bei diesem Durchgang, das könnte man noch verlängern, ich breche es mal an der Stelle ab, könnte man festhalten, naja, vieles von dem, was ich jetzt als kurz gefasste faschistische Position zu Lohn, Profit, Gewerkschaft, Staatsvolk genannt habe, das findet sich als Argument durchaus verstreut in allen Parteien, die hierzulande sich um die Staatsmacht prügeln, wieder. Da gibt es den Standpunkt der absoluten Gewerkschaftskritik, da gibt es den Standpunkt, dass dem Staat, dem Volk nicht so viele Freiheiten durchgelassen werden dürfen. Da gibt es den Standpunkt, ja, eine Sache kann ich vielleicht nochmal nachtragen, den Standpunkt, nach außen darf Deutschland doch Souveränität nicht preisgeben durch Bündnisse in der NATO, durch Bündnisse in der EU, wo die Demokraten sagen, ja, holla, die Welt ist im Augenblick nach 45 so eingerichtet, da sind wir nicht die Weltmacht Nummer 1. Da können wir nur was werden in der Welt, wenn wir uns relativ der Weltmacht Nummer 1 unterordnen und im Windschatten der Weltmacht Nummer 1 unsere privaten Interessen, unsere staatlichen Interessen verfolgen, was sie ja gemacht haben. Also die Instrumentalisierung einer relativen Preisgabe der Souveränität, um sie zu stärken. Da gibt es hierzulande immer wieder welche. Das ist nicht nur der Herr Gauweiler von der CSU, das war Stoiber damals auch und von anderen hört man es auch wieder, ob EU wirklich das Richtige war. Schröder war im Prinzip ein NATO-Kritiker. Seine Nichtbeteiligung am Irakkrieg hat sich keinem anderen Gedanken verdankt, als dem doch nicht hinter den Amerikanern im Irak einziehen und dann nur noch Befehlsempfänger sein amerikanischer Interessen im Nahen Osten, kommt überhaupt nicht in die Tüte. Was ich damit sagen will, all das, was ich zusammenfasse zum Prinzip faschistischer Kritik an Demokratie, also als faschistisches Staatsprogramm, das gibt es schon hier und dort in allen bürgerlichen Parteien, aber erst recht bei deutschen Bürgern, an Stammtischen und so weiter und so fort. Da sind sogar die faschistischen Urteile sehr weit verbreitet. Regelmäßig gibt es Untersuchungen, zum Beispiel die Shell-Studie über deutsche Jugend, die festgestellt hat, dass die Mehrheit der deutschen Jugend den faschistischen Standpunkt zu der Ausländerfrage teilt, den faschistischen Standpunkt teilt zur Frage der nationalen Souveränität und so weiter, aber offensichtlich nicht NPD wählt. Das ist jetzt der nächste Punkt. Wie erklärt sich der Widerspruch? Es sind faschistische Urteile im demokratisch erzogenen Volk verbreitet, nicht als Programm, sondern hier und dort. Es ist klar, dass die einen sich mehr auf die Ausländer und sich die anderen mehr auf die Außenpolitik konzentrieren. Aber überall findet es das. Und wie gesagt, diese empirischen Untersuchungen bestätigen, dass eine verbreitete Affinität demokratisch erzogener Bürger zu faschistischen Urteilen, aber die NPD hierzulande bleibt regelmäßig mit wenigen Ausnahmen in Landesparlamenten als politische Partei, der es um die Beteiligung an der Staatsmacht geht, außen vor. Länderparlamente ab und zu mal, sonst unter 5%. Wie erklärt sich das? Offensichtlich ist es auf der einen Seite so, dass die Faschisten einfach nur abrufen können, was als Kritik auch in der Demokratie ohnehin verbreitet ist. Da brauchen sie etwa im Unterschied zu Kommunisten niemandem was Neues beibringen. Die Ausländerfeindlichkeit, die Schelte, die geschmäcklerisch-nationalistische Schelte an den USA, die gibt es hier, die können sie abrufen, die müssen sie niemandem neu beibringen, die Kommunisten, also wir armen Schweine, jedes Argument müssen wir den Leuten neu beibringen. Ja, umso mehr stellt sich die Frage, wie erklärt sich das? Eigentlich wäre das, was auch faschistische Programmatik ist. Man kann übrigens das ganze NPD-Programm lesen als Bündelung von Kritik, wie sie auch von demokratischen Bürgern hier und dort und auch in Parteien vorkommt. Nicht als geschlossenes Programm, sondern vereinzelt. Umso mehr die Frage, wieso kommen die hierzulande auf keinen grünen Zweig? Sie kommen deswegen auf keinen grünen Zweig, weil die NPD für den demokratischen Nationalisten in einem Punkt unglaubwürdig ist. Nämlich in dem Punkt, in dem sich die faschistische Kritik zusammenfasst. Demokratische Politik würde dazu beitragen, dass der deutsche Staat am Abschiffen wird. Demokratische Politik als Verrat, als Ruin des deutschen Staates. Das Vaterland machen sie kaputt, sagen sie. Und dieses Urteil halten die Bürger auch dann, wenn sie hier und dort eine Affinität zu faschistischen Urteilen haben, für unglaubwürdig. Das leuchtet ihnen doch nicht ein. Das leuchtet ihnen doch nicht ein. Das steht dann dafür, dass sie ja durchaus auch wissen. Und das macht ihnen die Politik ja auch jeden Tag klar. Der Euro, lange Jahre ein Erfolgsmodell. Seine Grundlage war Deutschland mit seiner D-Mark. Wie stehen wir 60 Jahre nach Kriegsende, wo wir ein Verliererstaat waren? Territorial zusammengekürzt. Welt in der Welt geächtet, jetzt da, territorial angewachsen. Und in der G8 sind wir, oder in den G7 sind wir eine der führenden Weltmächte, sind die stärkste Macht in Europa. Diese Sorte Wissen um die Stellung Deutschlands in der Welt, aufbereitet vom Bürger als sein Nationalismus, da ist er auch auf den deutschen Staat stolz. Das ist zugleich der Punkt, an dem bei allen Vorbehalten, in denen sie die faschistische Kritik teilen, den faschistischen Zusammenschluss der gesamten Kritik einer Demokratie für unglaubwürdig halten. Mein Schluss. Die Kritik an der linken Antifa. Es ist wirklich jetzt nichts Neues. Was ich jetzt am Schluss noch kurz zusammentragen werde, sind Schlüsse aus dem, was ich die letzten anderthalb Stunden erzählt habe. Und deswegen habe ich die Sache auch so aufgebaut. Ja, das muss man sich schon mal klar machen, was das Verhältnis von Demokratie und Faschismus ist, woran die Faschisten eine Beschwerde haben, um zu wissen, was man eigentlich von der linken Antifa zu halten hat. Erstens. Mit ihrer Fokussierung auf die Faschisten als ihren zentralen Gegner ergreifen linke Antifas, ich rede natürlich immer nur von den linken Antifas, die das auch machen, es gibt welche, die machen es nicht, von denen rede ich dann auch nicht, ergreifen Partei im Kampf zwischen zwei Varianten bürgerlich-kapitalistischer Herrschaft. Gegen die faschistische Variante bürgerlicher Herrschaft, die an die Macht will, und damit für die demokratische Variante, die die Herrschaft innehat. Wobei das völlig unabhängig als Urteil festzuhalten ist, davon, ob sie das nun selbst wollen, ob sie das in ihre Pamphlete, in ihre Flyer reinschreiben oder nicht. Sie machen es mit der Fokussierung, mit der Konzentration auf den Neofaschismus als den Hauptfeind. Wie gesagt, auch wenn es vielleicht nicht ihre Absicht ist, das Projekt, die sollen kein Fußbreit den Faschisten, ist nichts anderes als die Beteiligung am Programm der Säuberung der Demokratie von brauner Konkurrenz, den die Demokraten sowieso aus ihren Gründen immer auf der Tagesordnung haben und mit Kampagnen und Verboten vorantreiben. Zweiter Schluss. Wer Faschismuskritik, wie es die linke Antifa tut, in das Zentrum seiner Politik stellt, hat Faschismus nicht verstanden. hat nicht begriffen, dass durchgeführte Faschismuskritik, wie ich es jetzt in der Kürze der Zeit gemacht habe, zugleich die Grundlagen von Demokratie mitkritisiert und zugleich mitkritisiert, dass diese Grundlagen überhaupt, also dass diese Abteilung von Identität mit dem Faschismus die demokratische Ermöglichung des Faschismus ist. Der demokratische Nationalismus als, Anführungszeichen, der Sumpf für den Faschismus. Daraus folgt übrigens nicht, das ist jetzt ganz wichtig, die Demokratie, die demokratische Form von Herrschaft als Sumpf für den Faschismus zu bekämpfen. Es gibt Abteilungen der kritischen Antifa, die legen diese Schlussfolgerung nahe, gerade dort, wo sie sich von bestimmten, ich nenne es mal bornierten linken Antifas abgrenzen. Zum Beispiel mit dem Zitat, mit dem Satz, mit der Behauptung, ich zitiere, wir haben die Nazis als Problem der bürgerlichen Gesellschaft entdeckt. Bremer Gruppe. Wir haben die Nazis als Problem der bürgerlichen Gesellschaft entdeckt. Sie meinen damit ja wohl, wir wissen, dass die Nazis nicht vom Himmel fallen, sondern in dieser demokratischen Variante bürgerlicher Politik ihren Nährboden haben. Und jetzt ziehen Sie den Schluss. Ab sofort ist Ihnen die demokratische Variante von Herrschaft über die kapitalistische Gesellschaft Nährboden. Sie betrachten ihn als Nährboden. Sie betrachten ihn also nicht als das, was er ist, was er als politisches und ökonomisches Programm ist, sondern nur als Ermöglichung von Faschismus. Was diese demokratisch herrschende Variante bürgerlicher Politik für sich anrichtet, nach innen und außen, politisch-ökonomisch, das gilt Ihnen nur insofern als kritikabel, als Sie darin immer wieder die Ermöglichung von Faschismus entdecken. Nicht für sich, nicht in dem, was diese bürgerliche Form von Herrschaft hierzulande mit den Leuten anstellt, in der Staatenkonkurrenz mit anderen Staaten anstellt und so weiter. Da kommen Sie also daher als welche, die sagen, ja, klar sind wir auch Kritiker des demokratisch regierten Kapitalismus. Bei näherem Hinsehen, da muss ich ja fragen, ja, wenn Sie es sind, dann müssten Sie eine neue Politik machen, müssen sich von Ihrem Antifaschismus verabschieden. Tun Sie aber nicht. So kriegen Sie es zusammen. Der Demokrat, die Demokratie als Ermöglichung von Faschismus und nicht für sich als kritikable Form von bürgerlicher Herrschaft. Das ist dann immer der Punkt, an dem die Antifa mit Bekenntnissen aufwartet. Natürlich sind wir gegen Kapitalismus und so weiter. Aber, jetzt kommt die dritte Abteilung, die ich ansprechen möchte, kurz. Das ist doch wohl klar. Die Demokratie ist im Verhältnis zum Faschismus das kleinere Übel. Oder in einer anderen Terminologie ausgedrückt, na klar wissen wir, dass demokratisch regierter Kapitalismus schon eine ziemlich barbarische Angelegenheit ist, aber die faschistische Form ist das barbarischste System, das größere Übel. Dazu mal was. Erinnert sei mal vorab daran, dass die Antifa sich da immer nur zwischen Übeln bewegen. Wollte man mal festhalten. Auf die Idee, sich politisch zwischen Übeln zu entscheiden. Das ist das Zeug. Anstatt zu sagen, nee, eigentlich wollen wir überhaupt kein Übel. Gar kein Übel. Das muss man erstmal ganz prinzipiell festhalten. Nur das ist es. Für Übel sind die. Woher kennt man das? Woher kennt man diese Logik? Die erkennt man aus den Drangsalen von Linken, vor jeder Wahl früher. Verdammt nochmal, wählen muss man ja, man darf das Feld nicht in Rechten überlegen, aber eigentlich gibt es keine rechte Partei, die so mir ans Herz gewachsen ist. Deswegen wähle ich von allen Parteien das kleinste Übel, das kleinere Übel. Früher war es die SPD, kleinere Übel, dann waren es die Grünen, Jetzt ist es die Linkspartei, aber immer das kleinere Übel. Geht davon aus, dass man unbedingt wählen will, aber innerhalb der real existierenden Parteienkonkurrenz um die Macht, der real existierenden, keine Alternative hat. So, diesen Gedanken mal auf die antifaschistische Argumentation angewandt. Da ist das kleinere Übel in der Tat die real existierende demokratisch-kapitalistische Republik. Demokratie hat hier die Macht, regiert den Kapitalismus mit all den Scheußlichkeiten, die man kennt. Das größere Übel ist ein Gespenst. Das größere Übel ist Gespenst. Die Möglichkeit einer faschistischen Machtergreifung. Wohlgemerkt, in der Wahl zwischen Parteien, kleineres, größeres Übel, waren es immer real existierende Geschichten. Jetzt ist das größere Übel ein Gespenst. Und zwar ein Gespenst gleich in vierfacher Hinsicht. Erstens, Gespenst darin, dass die Antifa den Neofaschismus analog zur Hitlerei 1:1 in die Gegenwart überträgt. Wenn man mit Antifas diskutiert, muss man mal sagen, die haben von dem, was der Faschismus als Programm ist, relativ wenig Ahnung. Da schrumpft ihr Urteil über den Faschismus zusammen als Holocaust, Euthanasie, Kommunistenverbot, wenn es hochkommt, und Weltkrieg. Was sonst noch der Faschismus ist, als Wirtschaft, als Innenwirtschaft, als Außenwirtschaft, als Bildungs-, als Sozialpolitik, Wirtschaftspolitik und so weiter und so fort, interessiert nicht. Schon gar nicht interessiert die Frage, inwieweit nicht die Neofaschisten sich die Frage, wie geht eigentlich Faschismus unter den Bedingungen der Demokratischen Republik 2011? Na klar, so schlau sind die inzwischen auch geworden, dass die sagen, damals 1933 war der deutsche Staat, das Deutsche Reich am Abschiffen nach dem Ersten Weltkrieg und jetzt haben wir es mit einem gewachsenen Nationalstaat, der ziemlich erfolgreich ist, zu tun und werfen übrigens selbst die Frage auf in ihren theoretischen Publikationen, inwieweit sie sich nicht mit der Untergangsthese inzwischen unglaubwürdig machen. Da gibt es so etwas in Anführungszeichen wie eine realistische Wende in der NPD, wo sie im Übrigen auch den praktizierten Antisemitismus von Hitler, den Holocaust, in Frage stellen, mit dem lustigen, in Anführungszeichen lustigen Argument, verdammt nochmal, das war ein Fehler vom Adolf, was ist uns da an geistiger Kapazität verloren gegangen? Die ganzen Physiker, Atomphysiker, waren Juden, alle haben sie in Amerika an der amerikanischen Jude, an der amerikanischen Bombe gebaut. Wenn wir die Bombe gehabt hätten, dann wäre was ganz anderes los. Übrigens, das ist diese Sorte realistischer Aufarbeitung der Zeit 33 bis 45, das findet man durchaus auch in salonfähigen Geschichtsbüchern der hiesigen Wissenschaft. Also, erstes Gespenst. Ein Bild vom Faschismus, in dem der Faschismus reduziert wird auf die moralische Verurteilung und nicht auf das, was er als System ist. Zweites Gespenst. Es gibt ihn nicht als machtvolle Alternative in dieser Republik. Das meinte ich mit Möglichkeit, pure Möglichkeit. Drittes Gespenst. Die Demokraten selber machen ja regelmäßig Kampagnen zum Verbot oder zur Ausgrenzung der Faschisten. Mit Erfolg. Und die vierte Abteilung des Gespenstes ist, das muss man sich auch mal merken, die Demokraten haben nämlich Vorsorge getroffen. Die Demokraten haben in den 60er Jahren für den Fall, dass das Urteil, was die Faschisten heute über den demokratischen Staat haben, Vaterland geht kaputt, Ruin Deutschlands, wenn die Demokraten selbst das Urteil haben, verdammt nochmal, Deutschland geht den Bach runter, für den Fall haben sie vorgesorgt und haben sich selbst den Übergang zum Faschismus ins Grundgesetz reingeschrieben, in Form von Notstandsgesetzen. Da machen sie selbst den Übergang, dafür brauchen sie die Faschisten nicht. Wenn Deutschland wirklich diese Form von Krise erreicht, wo demokratische Führer sagen, da steht das Vaterland in Gefahr, da dann können Sie diesen Übergang zum Faschismus ganz ohne irgendeine NPD oder DVU oder sowas selbst machen, selbstverständlich zur Rettung der Demokratie. Schaut mal rein in die Notstandsgesetze. Wir haben damals, die Alten hier unter uns, haben damals noch dagegen gekämpft. Wir wissen das noch ein bisschen, aber Jüngere wissen überhaupt nicht, dass es sowas gibt. Die sind mehrheitlich in den 60er Jahren von demokratischen Parteien verordnete Möglichkeit zum Faschismus innerhalb der Demokratie. Also, kleineres, größeres Übel, real existierende demokratische Regierung des Kapitalismus gegen ein Gespenst. Schlusssatz. Kampf gegen den Faschismus als Variante bürgerlicher Herrschaft erledigt sich von selbst, wenn man den Kampf gegen den real existierenden demokratisch regierten Kapitalismus führt. Und zwar, weil der selbst Gründe genug für Kritik und Kampf dagegen liefert. Eben gerade nicht als Nährboden. Zu beginnen wäre das Ganze mit der Kritik des demokratischen Nationalismus. Den anzugreifen heißt der Demokratie, die nun mal auf der Zustimmung des Volkes zur staatlichen Herrschaft, also am erfolgreich anerzogenen demokratischen Nationalismus basiert, die Zustimmungsgrundlage zu entziehen. Das wäre eine Aufgabe. Und ganz nebenbei, sozusagen als Kollateralergebnis, ohne dass das selbst ein zentraler politischer Kampfpunkt wäre, wäre dabei dem Faschismus der Boden entzogen. Wie gesagt, ausführlich durchgeführte Kritik des Faschismus blamiert das politische Programm des linken Antifaschismus als Fehler. Das war's. Ja, bitte.